Alles wird vergehen, aber das, was bleibt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Ja? Steht im 1. Korinther 13. Und so haben wir das auch im Hebräer, irgendwie diese Aufteilung so ein bisschen. Hebräer 11 war Glaube. Ja, wir haben uns diese Glaubenshelden angeguckt, ja, dass sie einfach Gott vertraut haben und deswegen als gerecht gesprochen worden. Ja? Dass sie ihm gefolgt sind, sondern dass sie, obwohl viele von ihnen nicht gesehen haben, dass Gott erfüllt, was er verspricht, haben es trotzdem festgehalten. Ja? Sind Gott so genaht, als ob er wirklich sichtbar ist. Ja? So, sie haben ihm vertraut als ihren Schöpfer und sie wurden belohnt und nicht zurückgewiesen, wurden nicht betrogen von Gott. Ne? Und so ist es bei uns ja auch. Und deswegen sollen wir uns diese Wolke von Zeugen angucken, nicht um so zu werden wie sie, sondern um zu sehen, das klappt. Andere haben es geschafft, wir schaffen das auch. Bis zum Schluss durchzuhalten. Ja? So ein und heute kommt die Hoffnung, Kapitel 12, aber wir schaffen 12 nicht. Wenn wir Glück haben, 3 Verse. Mal gucken. So. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und Jesus, der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also fangen wir mal an. Vers 1, Hebräer 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und das ist wichtig. Gnade wird oft falsch ausgelegt, in Gnade zu leben. Gottes Gnade bedeutet nicht, dass wir sündigen können, wie wir wollen. In Gottes Gnade zu leben bedeutet nicht, dass wir machen können, was wir wollen. So, weil das wäre dann, sagt Paulus, die Gnade ausnutzen. Aber wir haben ja Gnade empfangen und wollen ja verändert werden, sonst hätten wir ja nie zu Gott gesagt, ich möchte ein neues Leben. Wenn das neue Leben genauso ist wie das alte, wozu brauche ich das neue Leben? Ne? Nee, es wird anders werden. Man wird anders werden. Ne? Aber die Gnade ist da, damit wir frei sind in diesem neuen Leben. Ne? Damit wir, wenn wir hinfallen, wieder von Neuem geboren werden. Ne? Wieder aufstehen können und sagen können, ja, die Schuld ist von mir, die Sünde ist vergeben, weil ich meinen Jesus habe. Ne? In der Gnade zu leben heißt, dass Gott es uns nicht nachrechnet, wenn wir mal fallen, mal sündigen, uns hingeben, schwach werden. So, aber natürlich wünscht sich Gott von uns ein Leben der Nachfolge und auch ein Leben von seinen Kindern, was sich mehr und mehr verändert, und zwar zu seinem Bild und Denken. Das ist wichtig. Gott nennt das Heiligung. So ein heiliger Wandel, sagt Gott, ist Pflicht. Ne? Genauso wie ich von meinen Kindern, sie sind in meine Familie reingekommen, also möchte ich, dass sie die Dinge auch so verstehen und sehen lernen, ne? Meine Grenzen und das akzeptieren. Ne? Ich gucke sie an und ich sehe Gaben und Talente, die sie haben, und ich möchte sie in dem Bereich auch fördern. Ne? Ich möchte, dass sie ein Spieler werden. Ne? Und es gibt so viele Familien, alle sind unterschiedlich. Mein Pastor zum Beispiel in Leipzig, seine Kinder sind so kleine Wirbelstürme. Ne? Die ganze Familie ist halt sehr aktiv. Ganz anders als wir. Wir sind eher, naja, dieses Blatt, was irgendwie so rumfliegt. So, ne? So, würde nicht passen, wenn meine Kinder Iwotzens werden. Ne? So, das ist nicht meine Familie. Ne? Im Geiste schon, aber das war's auch. Und von daher sind Familien sich meistens sehr ähnlich, auch wenn Geschwister und so weiter auch sehr unterschiedlich sein können. Ne? Aber trotzdem ist man ist halt Familie. Ne? Und so ist es auch bei Gott. Er sagt so, ihr seid jetzt adoptiert, ne? Also haltet euch an meine Regeln. Ihr sitzt an meinem Tisch, also esst, was ich euch anbiete zu essen. Ich möchte, dass ihr so und so gekleidet seid. mit Jesus angezogen, mit Gerechtigkeit bei meinem Tisch, dann sitzt man gerecht und nicht dreckig und verwahrlost. Ich bin König, ihr seid jetzt Königskinder, also seht so aus und benehmt euch so. Ihr könnt nicht euch benehmen wie ein Bauer. Ne? So ist es wichtig, dass wir halt diesen Wandel nicht aus dem Blick verlieren. Ne? So und diesen Lauf. Und die Hebräer, denen ist das halt passiert. Ne? Die haben Jesus aus dem Blick verloren, haben wir schon gesehen. Und dadurch, dass sie Jesus aus dem Blick verloren haben, haben sie sich wieder verwandelt zu dem, was sie mal waren vor Jesus. Und Satan will das. Satan will nicht, dass wir Jesus gleicher werden. Sondern Satan möchte, dass wir uns gehen lassen. So wie die Letterwerbung. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Du darfst. Butter. Kennt es jemand? Wahrscheinlich, ja. Jedenfalls. Nee, Gott will das nicht. Wenn ich durch mein Leben gehe mit meinem Lied, ich will so bleiben, wie ich bin, dann kommt der Heilige Geist in mein Leben und sagt, das darfst du nicht. Das ist nicht sein Wille, sondern er möchte, dass wir frei sind, dass wir sauber sind, dass wir zum Heil kommen in uns drinnen, gesund werden, dass wir rein werden, dass wir uns nicht mehr verletzen und andere nicht mehr verletzen. Er will uns zum Segen setzen, weil er Segen ist. Er will uns zum Licht machen, weil er Licht ist. Wir sollen mehr und mehr in die Fußstapfen treten, die Jesus gegangen ist. Und an Jesus sehen wir wunderbar, er hat die gleichen Werkzeuge, die wir haben. Ne? Er hatte nicht mehr. Und dann siehst du, was alles möglich ist. Wenn man vertraut und wenn man folgt. Ne? Und da sind halt zwei Sachen, die uns halt abhalten, sagt der Prior hier. So zwei Sachen, die uns davon abhalten, den Lauf zu beenden. Und das war zum einen die Sünde. Und die Sünde ist ganz klar das, was Gottes Wort sagt, ist nicht erlaubt. Oder wo Gott in deinem Leben ganz persönlich gesprochen hat, so was ich vielleicht darf, aber du nicht, weil es für dich dann Sünde ist. So Sünde ist all das, was nicht Gottes Wille ist, ganz klar. Ich weiß in meinem Bereich, manche Sachen, die Wege soll ich nicht gehen, das soll ich nicht machen, weil es mich sofort zur Sünde führt, würde ich es tun. Ich bin zu schwach in den Bereichen. Deswegen hat der Geist zu mir gesagt, ich möchte nicht mehr, dass du in dem Bereich gehst oder das anguckst oder irgendwas machst. Ne? Sondern halte dich davon fern, dann bleibst du rein. Ne? Andere, weiß ich, die dürfen das. Kein Problem. Die führt es nicht zur Sünde. Die bleiben mit ihrem Blick bei Jesus, weil es nicht böse oder gut ist. Ne? So. Aber für mich, wenn der Geist zu mir geredet hat und hat persönlich gesagt, Stefan, ich weiß, wo es das hinführt. Ich kenne dich. Ich kenne auch den Ausgang. Du lässt es bitte. Ne? Dann wäre es für mich Sünde, wenn ich es trotzdem tue. Weil ich ein Gebot von Gott bekommen habe. Also habe ich ein Leben in Sünde, im Widerspruch zu dem, was Gott zu mir sagt, so, dann hält es mich ab zu laufen. Dann liege ich am Boden. Und wenn ich nicht Buße tue, die Gnade annehme und sage, vergib mir und gib du mir die Kraft, das zu überwinden, ich will das nicht mehr machen, wenn ich nicht mit dem Dreck abstaube und weiterrenne mit der gleichen Geschwindigkeit aufs Ziel wie vorher, so dann lebe ich in Sünde und ich laufe nicht. Ich habe den Lauf beendet. Und ich werde müde und ich verliere den Mut an Jesus und ich verliere die Früchte. Sünde, ist ganz klar. Ne? Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Jeder hier fühlt sich bestimmt angesprochen in manchen Bereichen, wo er weiß, so ein, oder auch nicht, hoffe ich, sondern auch vielleicht. Ne? Das ist ganz klar, wo Gott gesagt hat, so lass es oder mach. Kann ja auch sein, dass er manchmal sagt, ich möchte, dass du den Dienst machst, oder ich möchte, dass du an dem Tag rausgehst, oder ich möchte, dass du für die Person bittest, oder so weiter, und du sagst nein. Ne? Vielleicht nicht, weil du es willst, nicht willst, aber du machst es halt einfach nicht, weil dein Alltag dazwischen kommt oder so, dann ist es auch Sünde. Weil Gott hat geredet, du hast verstanden, und du folgst nicht. Ne? Ist in Sünde leben, und es beendet den Lauf. Weil Gott sagt doch, wer an den kleinen Dingen treu ist, den setze ich über Höheres. Also man darf nicht erwarten, dass man sagt, na, ich tue ja alle kleinen Dinge aus Liebe, ne? Aber die eine kleine Sache, die tue ich nicht. Dann wird nie was Größeres kommen, weil Treue wird belohnt. Ne? Tue ich die kleine Sache nicht und Gott erhebt mich und ich kriege mehr Verantwortung oder mehr Wirkungskreis, dann wird da irgendwann eine große Sache kommen, die mir nicht passt. Dann werde ich die nicht tun. Nee, Jesus sagt, nee, wer treu ist in den kleinen Minisachen, ne, diese unscheinbaren alltäglichen Sachen, die dir kommen, ins Auge fallen, ne, lern erstmal treu zu sein. Zum Beispiel für einen Pastor sagt er, lern erstmal deiner Familie gut vorzustehen. Sonst bist du nicht würdig, eine große Gemeinde zu führen. Ne? Und das stimmt. So, wenn ich es nicht schaffe, 3 Schafe in Jesus zu halten, sie zu segnen, für sie zu leben, für sie zu sterben, wenn ich es nicht schaffe, für 3 Menschen, die mir noch näher sind als Gemeindemitglieder, meine Interessen hinzulegen und sie zu lieben, so dann erst recht nicht für fremde Leute. Ne? Bald, ja, 4 Leute. Ich habe mich jetzt nicht dazu gezählt. Dorit, Nora, P, Team. Oh ja, 4 Leute. Siehst du? Ach, ich weiß noch nicht mal, wie viele Leute wir sind. Ach so, zählt das für dich mit, ja? Dann Spaß. Ne? Und ja, da müssen wir alle wachsen und lernen. Und je treuer wir werden, desto mehr kommt. Aber da ist Sünde, die Gott nicht mehr sehen möchte. Und er hat uns auch alles gegeben, dass wir nicht sündigen müssen. Und ja, wir fallen. Aber Paulus hat gesagt, und Paulus war reif als wir alle zusammen wahrscheinlich, von Disziplin her. Vielleicht du nicht, ich weiß nicht. Aber er hat gesagt, wenn ich falle, dann stehe ich sofort wieder auf und ich renne weiter. Mein Lauf. Mit einem Blick auf Jesus, mit einem Blick aufs Ziel. Ja, als ob nichts war. Und das Zweite war, was uns noch abhalten kann vom Laufen, ist diese Last. Und diese Last hier, die wir ablegen sollen, um nicht müde zu werden und Mut zu verlieren, um nicht aufzuhören zu laufen in unserem geistlichen Leben, diese Last hat nichts mit Sünde zu tun. Das ist was anderes, was vollkommen anderes. Diese Last hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Sondern diese Lasten, die kennt auch jeder von uns. Das sind Gewohnheiten, die wir haben, oder Hobbys können das sein. Das können das Einkaufszentrum sein, das kann der Fernseher sein, die Spielkonsole, das kann ein Buch sein, das kann sogar die Familie sein. Ne? Diese Lasten sind Sachen, die nicht gut und nicht schlecht sind, oder die gut sind, ne? aber die falsch angewendet werden. Ne? So zum Beispiel, sag mal, du schläfst 7 Stunden, ne? Gut. Du hast 24 Stunden, wo du Licht bist. Ne? Da geht eine Menge Zeit drauf für Schlaf, da geht eine Menge Zeit drauf, Essen zu besorgen, eine Menge Zeit drauf, das Essen vorzubereiten, eine Menge Zeit drauf, das Essen zu essen. Und dann geht nochmal Zeit drauf, das Essen wieder wegzubringen. Ne? Dann kommt die Arbeit oder die Schule, dann kommen die Hausaufgaben, Spieler mit rein und all das, was man machen muss. Ne? Das sind mehrere Stunden, die weg sind vom Tag. Noch das Saubermachen und all diese alltäglichen Sachen. Ne? Also was bleibt vom Tag? Da bleiben ein paar Stunden. Und in den paar Stunden ist Platz für Familie, für Freunde, für Gemeinde, für Dienst, für die persönliche Zeit mit Gott allein und unsere Hobbys oder unsere Unterhaltung. Wenn noch irgendwas fehlt, Entschuldigung, das ist alles, was mir eingefallen ist. Und dafür haben wir vielleicht 3, 4, 5 Stunden am Tag. Manche vielleicht mehr, andere weniger, ne? Aber wir haben nicht viel Zeit vom Tag. So, da packen wir alles rein und da ist eigentlich die Zeit, wo wir selbst entscheiden können. Ne? Und Fernsehen zum Beispiel ist was, es gibt gute Sendungen, die kann man sich angucken, da kann man entspannen. Ne? Aber guckst du jetzt, wenn du nur 4 Stunden hast am Tag, 3 Stunden Fernsehen, dann hast du nur 1 Stunde für Familie, Freunde, Dienst, persönliche Zeit mit Gott, ne? Für Gemeinschaft, für Beten, für Fürbitte. Und wenn du in der Stunde noch irgendein Hobby nachgehst, da liegt halt diese Last. Und er nimmt hier, der Schreiber, das Bild von diesem Läufer. Wir werden noch sehen, es ist ein Ausdauerläufer. Wie heißen die? Ein Marathonläufer? Und er sagt ja, diese Lasten, die tun ihnen nicht gut. Und das ist ein super Bild, weil diese Ausdauerläufer, diese Marathonläufer, die da 40 oder mehr Kilometer laufen am Stück, ne, die haben wenig an. Die laufen nicht mit Jeans, die 40 Kilometer, oder mit Rucksack, ne, oder einen Helm mit Bierbüchsen oder mit der Flasche oder sondern die haben so wenig an wie nur möglich. So total enge, hässliche, kurze Hosen und T-Shirts, ne? So am besten manche, die Fahrradsportler rasieren sich noch die Beine und Arme wegen dem Widerstand. So ein, ja wirklich. Und das muss ja was bringen, sonst würden sie nicht so viel tun. Oder die Haare oder haben eine Badekappe auf, damit weniger Widerstand da ist. Ne? So ein, keine Bremsen, kein, na Bremsen schon vielleicht, aber kein Licht oder Dynamo oder so ein Krams, ne? So auch das Fahrrad, das leichteste Material, das man nur irgendwie finden kann. Ne? So und das ist super wichtig, ne? Weil man das Ziel erreichen möchte und zwar mit der besten Zeit. Ja. Dazu gehört Disziplin, eine gute Vorbereitung, Training, eine bestimmte Lebenseinstellung. Du kannst nicht bei McDonald's sitzen, dein Mittagessen, dann vom Fernseher mit einem Bier und Chips und am nächsten Tag machst du mal zwischendurch so einen Marathon. Das funktioniert nicht. Ja. Nee, du musst halt trainieren. Ne? Du hast ein anderes Leben, du bist ein Marathonläufer. Und wenn du das professionell bist, ne, mit vollem Herzblut, dann wird das dein ganzes Leben verändern zu einer bestimmten Bahn. Anderes Essen, gesundes Essen, viel Training, nicht rauchen und so weiter. Ne? So, deine Freunde werden laufen, weil das natürlich anspornt, wenn man mehr zu mehreren ist. Ne? Das ist ein gutes Bild hier für uns, weil er sagt so, nimmt doch endlich diese Rucksäcke ab, die euch beschweren. Und jeder von uns hat was anderes. Deswegen hoffe ich, dass Gott zu jedem von euch was zeigt, was die Last ist. Und jeder von uns hat eine. Keiner von uns ist Jesus. Jeder von uns hat irgendwas, wo wir wissen, da arbeitet Gott gerade dran. Und wenn nicht, dann würde mir das echt Sorgen machen. So, dann würde ich zu Gott gehen und sagen, okay, was habe ich eine Last? Was ist das? David war mal in der Situation, hat gesagt, Herr, wenn da irgendwas ist, irgendwas Negatives, irgendwas, was mich abhält so und in meinem Herzen, dann zeig mir das, weil ich sehe gerade nichts. Ich bin mir sicher, Gott hat ihm das gezeigt. Diese Lasten, die halten uns ab, und zwar davon, Vollgas zu geben. Und wenn ich laufe und ich habe noch da 10 Kilo Gepäck mit, so, dann werde ich schnell müde. So, bei mir ist es, ich lasse mich so schnell unterhalten. Das ist eine Last, die ich mit mir rumtrage. Ne? So, ich bin so neugierig. Mir macht Spaß einfach in so vielen Bereichen, ne? Das kostet aber alles Zeit, neue Dinge zu entdecken. So, das kostet Zeit. Ne? Oder mich einfach abzulenken mit Unterhaltung. Das ist einfach schön. Ne? Aber es kostet Zeit. Und so ist es an sich nicht schlecht, sich zu unterhalten oder Hobbys zu haben, aber es wird dann schlecht, wenn ich nicht mehr meinen Lauf laufe. Mit der Geschwindigkeit, in dem Maße, wie ich sollte. Mit meiner Berufung als Christ. Ne? Also er sagt ja, leg das ab. Und enthalte dich von dieser Sünde. Von dem, wo du Gott schon geredet hat und gesagt hat zu dir speziell, mach das nicht. Wir machen Filter rein, wenn es das ist. Oder geh nicht zu dieser Gruppe von Menschen, wenn du weißt, dass du da nur am Lästern bist. So eine Last und so eine Sünde kann auch so ein Stolz sein, dass man Probleme damit hat, ne? So ein sich zu demütigen, so ein zu sagen, ist egal, ob ich verletzt wurde, ne? Ich wehre mich jetzt nicht, so ein, oder zu lästern, zu tratschen, ne? Oder es gibt so viele Sachen, jeder von euch hat bestimmt irgendwas, so ein, ich habe eine Menge, aber da bin ich halt auch sehr dankbar, ne? Dieser Dauerlauf, der wird Schritt für Schritt gemacht. Du läufst vielleicht da 40, 43 Kilometer. Trotzdem muss die ganze Strecke, dieser ganze Lauf, besteht aus ganz vielen einzelnen Schritten. Und so ist unser geistliches Leben. Es sind nicht 53 Kilometer für uns oder sonst wie viel, sondern es ist ein Schritt. Und Gott kommt doch zu uns, der Geist, oder? Und er kommt zu uns und er sagt, der nächste Schritt ist der. Und einen Schritt zu gehen ist nicht so schwer, wie zu wissen, dass man jetzt noch 10.583.425 Schritte hat. Und einen halben. Ne? So. Also, ganz wichtig, einen guten Lauf zu laufen. Wir müssen unsere Lasten ablegen. Und das kann ich nur in Jesus. Ich kann nur sagen, Herr, da habe ich mich dran gewöhnt. Gewöhne du mich um. Ne? Hilf mir da. Ich möchte, das nimmt mich ein, also will ich, dass mich was anderes einnimmt. Also ersetzt das irgendwie. Und das macht er. Schritt für Schritt. Manchmal dauert es länger und andere Sachen gehen rucki, ne? Ich brauche Jesus unbedingt, die uns so leicht umstrickt. Und das ist auch ein schönes Bild. So die Last, die uns beschwert. Und jeder Schritt wird schwerer und schwerer und mühseliger. All die Sachen, wo wir kein schlechtes Gewissen haben, aber wo wir weniger und weniger Zeit mit dem verbringen, was wir machen, was uns gut tut. Und diese Sünde, die uns umstrickt. Wenn ich in Sünde lebe, ganz bewusst und sage, okay, das lasse ich in meinem Leben, da bin ich ungehorsam. Dann ist es, als ob ich mir ein Band um die Beine binde. So wie ich bin Dauerläufer oder Marathonläufer, ich habe jetzt 50 Kilometer Lauf, ich habe trainiert, ich habe gegessen. So, jetzt bin ich mir mit Absicht diesen Strick um. Laufe ich genauso gut. Vielleicht noch besser. Es ist ja in Ordnung. Es kommt ja keiner, der Schiedsrichter, und sagt, schneid das Band ab. Also muss es ja okay sein. Aber es ist doch total blöde, zu rennen mit dem Strick am Bein. Ne? So fällst du hin. Das passiert. Und selbst wenn du es schaffst, einen Kilometer zu hüpfen, ne, das ist anstrengend. Das macht keinen Spaß. Es nimmt die Lust am Laufen, du bist der Letzte und ganz hinten und alle müssen dich ziehen. Und im Endeffekt fällst du trotzdem um wie ein Sack. Und liegst dann da. Ne? Das tut uns nicht gut. Nee, wir sind zur Freiheit berufen und frei sollen wir laufen. Die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen. Mit Ausdauer. Und für Ausdauer, da braucht man Disziplin. Und Disziplin kann man nicht erben. Disziplin kann man nicht geschenkt bekommen. Auch Gott schenkt uns keine Disziplin, sondern Disziplin wird gelernt, sagt Paulus. Und da hat er recht. Disziplin ist eine Entscheidung, die man immer und immer, immer wieder trifft, bis man in dem Bereich das Sagen hat. Selbstbeherrschung ist was, wo wir alle lernen und lernen und immer mal wieder fallen. Ne? Aber so wichtig ist es, ein Ausdauerlauf. Und beim Ausdauerlauf habe ich gehört von deinem Papa, glaube ich, der Marathon läuft und so weiter. Irgendwann kommt der Punkt, wo man einfach nicht mehr kann. Du bist irgendwann auf der Strecke, du bist in Vollgas, du läufst und läufst und irgendwann merkst du deine Lunge. Die ist so klein und du kriegst keine Luft und dann schmerzen auf einmal die Beine, ne? Und alles brennt. Und du bist schlapp und müde und du kannst nicht mehr und denkst nur, ich schaffe keinen einzigen Schritt mehr. Ne? Aber er hat gesagt, beim Ausdauerlauf ist wichtig, an dem Punkt kommt jeder hin, dann Ausdauer zu haben und zu sagen, ich schaffe noch einen Schritt. Und dann läuft man einen Schritt. Und ich schaffe, den nächsten schaffe ich auch noch. Und irgendwann ist diese Phase vorbei und dann geht's wieder. Und du läufst weiter. Ne? Weiß nicht, ob das stimmt, weil ich bin sportfaul, aber ich glaub's ihm. Ne? Bei Ausdauer ist es wichtig, nicht aufzugeben. Sondern dran zu bleiben. Und auch wenn es schwer wird und auch wenn man denkt, ich schaffe maximal noch einen Schritt, ja, dann reicht das. Da muss man sich sagen, es ist gerade echt schwer und der Druck ist groß und mit Jesus macht es gerade wirklich keinen richtigen Spaß, aber den nächsten Schritt gehe ich. Warum? Weil da ein Ziel ist, auf das ich zurenne und dass ich will in dieses Ziel kommen. Und dann auf einmal erhebt er dich wieder und du bist weiter und hast was gelernt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf. Christsein ist kein Spielplatz. Und jemand, der sich ernsthaft bekehrt, zu dem sage ich auch immer, warte, schlaf eine Nacht drüber. So, das, was dich erwartet, ist ein neues Leben. Aber nicht ein neues Leben, wo du physisch gesegnet bist und es dir gut geht und du nicht mehr krank wirst und nur Freude hast und lächelst und rumfliegst durch die Welt, sondern ein Leben, du wirst ein Soldat, du wirst kämpfen müssen. Ab dem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst, ist Satan wirklich erst in deinem Leben. So, weil er dich da nicht haben will. In dem Moment hast du einen Lauf zu laufen. In dem Moment hast du dich selbst zu sterben, und zwar täglich. Aber wer das tut, der wird Freude finden, Frieden, Reichtum, ein Zuhause, ein ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott. Von daher ist es das wert, aber es ist eine Entscheidung, die man sich gut überlegen muss. Und wir alle kennen das. Und trotzdem passiert es so oft, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, oder? Und ich musste mir heute die Frage stellen, oder Gott hat sie mir gestellt, Stefan, ja, bist du im Kampf? Natürlich. Ja, bist du im Kampf? Nur dann muss ich nachdenken. So ein, ja, bin ich im Kampf? Also theoretisch schon. Ich kenne ja die Bibelverse, so ein, aber in meinem Denken und meinem Alltag und meinem Blick kämpfe ich oder lebe ich? So ein, ne? Laufe ich oder parke ich? Bin ich in Bewegung mit einem Blick auf ein Ziel und mir ist bewusst, um was es hier geht? Oder bin ich einfach Stefan Spieler in der Welt? Das ist eine gute Frage, die Gott mir da stellt. Das ist eine gute Frage, die uns allen stellt. Wo man drüber nachdenken muss, okay, wie lebe ich denn Jesus gerade? Wenn du die ganze Theorie, die du gelernt hast, einfach mal wegschmeißt und nicht drüber nachdenkst, sondern einfach nur dich siehst. Ganz nackig und offen. Für mich war es tat's gut. Das zeigt mir, nee, da bin ich nicht. Und dann merke ich, oh, da liege ich also gerade am Boden. Oh nee, dann, und das ist schön, weil wir wissen ja, wir dürfen dann aufstehen in dem Moment, uns abschütteln und wir können wieder mit Power vorwärts gehen, mit dem richtigen Blick. Das ist was Gutes. Das ist Tüchtigung, oh, das kommt nächste Woche. Also, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Hast du einen Kampf geschafft? Praise God. Erzähl's uns. Damit wir Gott mitpreisen können, damit es uns erbaut. Aber vor uns liegt schon wieder der nächste. Und auf den laufen wir zu. Und ich freue mich auf die Zeit, endlich in den Himmel, wo dann wirklich Frieden ist. Indem wir, Vers 2, hinschauen auf Jesus. Und das finde ich so schön, dass es hier steht. Das ist das Ziel, auf das wir gucken sollen. Das ist das Ziel, was uns hilft, abzulegen und zu laufen. So nicht müde zu werden. Auch wenn man bis um 4 Uhr nachts gespielt hat und jetzt von müde hier im Gottesdienst sitzt. So, und das ist das, was uns wirklich nach vorne bewegt. Jesus. Und das ist schon alles. Und das ist das einzige Geheimnis. Auf Jesus zu gucken und fertig. So, ihn zu erkennen, ihn zu erfahren. Das sind wir. Ich habe den Fehler gemacht, als ich zum Glauben gekommen bin, ich habe auf Paulus geguckt. Diese Wolke von Zeugen, von Männern und Frauen Gottes, die gelebt haben oder leben, so ein erbauert und erfrischt, und das ist so ein Ansporn, ne? Eine Ermutigung, so ein, auch in diese Stapfen zu gehen, ne? Zu lesen von diesen großen Taten, zu sagen, das will ich auch. Ne? Egal was es kostet, das will ich. So möchte ich Gott auch erleben. Ne? So ein, aber. Ich wollte werden wie Paulus. Und es funktioniert nicht. Paulus ist tot. Paulus ist zwar im Himmel und lebendig, ne, seine Seele, aber er tröstet mich nicht. Wenn ich zu ihm rufe, da kommt nichts. Er kann mir nicht helfen. Er ist genauso gebunden wie Abraham und Mose und all die Großen. So, ne, die können mich nur vielleicht angucken und vielleicht hören sie mich, aber die können nichts machen. Die können mich nicht trösten. Die können mir nicht irgendwie eine Weisung geben und mir sagen, wo es lang geht, was jetzt richtig ist, wo ich sicher bin. Die können nicht meine Probleme lösen. Den Feind abwehren von mir. Das kann niemand. Auch keine Maria oder sonst irgendwer. Niemand. Deswegen soll ich nicht auf irgendwelche Vorbilder sehen, die mir besonders gut gefallen, mich ansprechen von der Person her, sondern ich soll auf Jesus gucken. Nur von Jesus kommt doch unser Trost, weil er ist lebendig. Ne? Er redet ja. Nur von ihm kommt Leitung. Ne? Nur von ihm kommt Lehre und Erklärung, was richtig ist und falsch. Ne? So, deswegen muss ich ihn suchen. Und diese Wolke von Zeugen, wie vorhin schon gesagt, ist nicht da, damit wir ihn ähnlicher werden. So, weil Gott möchte nicht einen zweiten Paulus oder einen zweiten Ruth oder so im Himmel haben. Er hat eine gemacht und das reicht. Ne? Ich möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und deswegen sollen wir auf Jesus gucken. Weil er hat den Glauben begonnen und er hat diesen Glauben vollendet. Und genauso werden wir, wenn wir auf ihn gucken und ihm nachfolgen, sagt er selber, so ein vollenden. Der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. und dabei die Schande für nichts achtete. Jesus guckt und Jesus selbst war im Krieg mit sich. Sehen wir im Garten Gethsemane, wo er ganz klar sagt, das ist mein Wille, ne, nicht ans Kreuz zu gehen und nicht die Schande über mich ergehen zu lassen, dass meine Schöpfung mich anspuckt und mich auslacht und schlecht über mich erzählt oder Lügen erzählt. So. Aber er sagt, aber aus Liebe werde ich den Weg gehen. Warum? Weil er auf das Ziel geguckt hat. Und das Ziel ist Freude. Und das ist doch schön. Oder Jesus guckt aufs Ziel, auf Freude. Und was ist die Freude? Nicht, dass er wieder von Neuem geboren wird. Sondern seine Freude, die er sieht und warum er zum Kreuz geht und warum er sich spucken lässt. Warum er sich zu nichts macht und uns die Füße wäscht. Ist diese Freude. Und diese Freude ist, endlich wieder mit uns zusammen zu sein. Und zwar ewig. Kein Widersacher mehr, der uns trennt voneinander. So. Das ist seine Freude. Ist das nicht schön? Jesus freut sich an dir. Jesus freut sich an mir. So. Und ich bin eine Freude in seinen Augen. So. Und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Da sitzt nur er zu Rechten. Da sitzt kein Abraham. Kein Isaac. Da sitzt kein John Taylor. Oder Hudson Taylor heißt er. Oder Billy Graham sitzt auch nicht zu Rechten Gottes. Die warten. Wenn wir jetzt sterben, sind wir an der gleichen Stelle wie die und warten. Ne, dass Gott alles macht. Endlich vollendet. Nee, da sitzt Jesus. Er sitzt zu Rechten und deswegen hat er die Macht. Also guck zu ihm und geh zu ihm. Engel können dir nicht helfen. Die Engel sind Gesandte. Boten, die Jesus schickt, um uns zu beschützen. Aber sie erfüllen nur Aufträge. Sozusagen die Post. Oder ein Bote halt. Ne? So, hey Hugo, mach dich mal los, der Stefan hat Probleme. So, okay. Und schon ist Hugo da und hilft mir. So, aber würde Jesus nicht sprechen, würde Hugo nicht machen. Ne? Jesus. Jesus und nur Jesus. So. Vers 3. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet. Und das ist doch kaum zu fassen, oder? Ich meine, wir gehen raus in die Stadt und wir erzählen von jemandem, der einzigartig ist, der Liebe ist, der Licht ist, der gut ist. So, wir gehen raus und erzählen den Menschen, Jesus Christus ist für dich gestorben, wieder auferstanden und er möchte dich bei sich haben. Er möchte dich neu machen. Er möchte in dir wohnen. Er baut gerade ein Haus für dich. Er will ewig mit dir zusammen sein. Und dir zum Segen sein. So, weil er dich liebt. Ne? Und die Leute lachen uns aus. Manche fies und andere, naja, halt innerlich mehr, ne? Mit einem Blick. Und andere nicht. Ne? Aber mich verletzt es trotzdem, wenn ich merke, irgendjemand hält mich gerade für einen Spinner. Weil ich bin Stefan. Ich meine, ich bin trotzdem Mensch. Und ich will nicht, dass jemand denkt, ich bin Spinner. Ne? Ich meine, habe ich gute Zeit, dann ist es mir egal, ob jemand von mir denkt, dass ich ein Spinner bin. Aber trotzdem wollen wir ja gern allen gefallen. Ne? Das ist einfach unsere Natur. So. Also wenn da jemand mich anguckt und sagt so, du bist ein absoluter Freak, so, was du da glaubst, so ein Gottchen, süß. Ne? Na, geh mal mit deiner Geschichte weiter und werd glücklich. Ne? So, dann ist es für mich auch schon Schande. Ne? Aber da ist Jesus persönlich, ne, und er lässt sich beschimpfen von seiner Schöpfung, die er zerkneten könnte. Ne? Könnte uns alle zu Staub machen und einfach eine neue Schöpfung kreieren. Und sagen, ja, probiere ich es jetzt mal mit Elefanten. Vielleicht haben die mehr Liebe für mich. Ne? Gib denen mal die Freiheit, sich zu entscheiden, was sie wollen und was nicht. So, und gib denen mal die Möglichkeit, Böses zu tun. Ich glaube, Elefanten sind weiser als wir. Also, ich glaube, die würden Jesus trotzdem bei ihm bleiben und zufrieden sein mit dem, was sie haben und sind. So. Nee, Jesus selbst lässt sich verspotten, aber er erduldet das. Von den Sündern verachtet und geschmäht zu werden. Warum? Weil er auf die Freude sieht, auf uns. Weil er sieht, dass sich das lohnt. Und genauso müssen wir das lernen, einfach nicht das jetzt zu sehen, so, sondern zu sehen, das lohnt sich. Egal was jetzt ist, es wurscht. Ich gucke auf diese Freude, auf das, was kommt. Und egal was kommt, mir geht's gut. Ich habe ja alles. Gott beschützt mich, Gott leitet mich und es sorgt für mich. Und zum Schluss, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert, achtet auf ihn, auf Jesus Christus, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Das ist alles. Wenn ich auf Jesus sehe, dann werde ich nicht müde. Wenn ich auf Jesus meinen Blick richte, dann verliere ich nicht den Mut. Warum? Weil wenn ich auf ihn sehe, dann höre ich ihn. Wenn ich auf ihn sehe, dann suche ich ihn. Wenn ich auf ihn sehe, dann bin ich geführt. Wenn ich auf ihn sehe und Angst bekomme, weil mir die Umgebung Angst macht, wo ich gerade bin, dann kommt seine Stimme und sagt, keine Angst, der nächste Schritt wird heller. So, geh einen Schritt im Vertrauen, auch wenn hier gerade kein Licht scheint. So, vertrau mir, ich sehe jedes Loch, das kommt und ich werde dich drumherum leiten. So, achte auf ihn, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Jesus, du bist unsere Hoffnung. So, ja, und wir sind in einem Kampf, in einem Laufherrn. Und das ist nicht gegen Fleisch oder gegen Institutionen, sondern unser Kampf ist, ja, ist geistlich. Und ich merke so, wie oft Satan kommt mit seinen Lügen und verdreht und einfach nicht will, dass ich auf dich sehe. Und ich sehe, dass er mein Fleisch dann nutzt und ich bin schwach. Ja, ich bin ein Sünder. Du weißt es. Ja, ich lasse mich oft ablenken oder werde schwach in Bereichen, wo ich nicht schwach sein soll. So. Ich danke für deine Gnade und dass du mich kennst und dass du verstehst, dass du ja, mir treu bleibst, dass du sagst, los, auf, weiter geht's. So. Ich danke für deine Gnade, Jesus, für dein Blut, so, das den Tod besiegt hat und die Sünde. Ich danke für dein Reden, Herr, dass du nicht nur Gott bist, der, auf den man warten muss, bis man im Himmel ist, sondern dass du ein Gott bist, der hier ist und wirklich redet und wirklich handelt und wirklich Dinge verändert und bewegt. So, ich danke dir für diese Freiheit, dass die Sünde nicht mehr zwischen uns steht und ich dich endlich erfahren darf wieder. Dann tut mir leid, wenn ich müde werde oder schwach oder abgelenkt und vergesse, worum es wirklich geht. Wenn meine Gebete müde werden, wenn meine, ja, Gebete mutlos werden und ich mir gar nicht mehr traue, irgendwas Größeres zu bitten. So. Wenn ich anfange zu zweifeln, dann wenn ich weniger und weniger Menschen in mein Leben lasse. So. Ja, es tut mir leid für alles, ja. Und trotzdem danke ich dir so sehr und ich preise dich dafür, dass es weitergeht. Dass du mich nicht verlässt, dass ja, du mich veränderst, dass du mir da raushilfst und durchhilfst, dass du mich heilst, dass du gesund machst. Ja, du bist im Endeffekt, der mir alles schenkt. Und ich liebe das, dieses neue Leben. Mehr und mehr so zu werden wie du. Und mehr loszulassen von Sachen, die mich so sehr beschweren, mein Leben lang schon. Und dir ist wirklich Heilung da. Und Erneuerung. Und ich freue mich auf das, was kommt, ja. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich gehe mit Jubelschrei dorthin. Ja. Und ich danke, dass du uns nicht berufen hast zu kriegen, sondern berufen hast zu lieben. Auch unsere Feinde. Und ich bitte dich darum, dass du uns diese Liebe schenkst. Dass du mir uns allen hier mehr und mehr ja, lehrst und zeigst, was diese Liebe bedeutet. Weil jetzt sind wir dir schuldig, ja. Du hast uns zuerst geliebt. So bitte lehre uns weiter und zeig uns Liebe. Ja. Ich danke dir, dass du uns nicht loslässt. Ja, du bist einzigartig. Amen.